Ich freue mich total, hier zu sein. Vielen Dank, dass ich hätte jetzt fast gesagt, dass ihr mich eingeladen habt. Ich muss ehrlich sein, wahrscheinlich habt ihr mich nicht eingeladen, sondern Joachim war's, gemeinsam mit Matthias. Und ich freue mich, dass ihr mich schon sehr warm und herzlich empfangen habt. Die Leute, denen ich im Foyer schon begegnet bin, das war wunderschön. Und ich glaube, ich bin heute hier genau am richtigen Ort. Vielen Dank auch für die Musik, für den Lobpreis. Schön, dass das Teil unserer Gottesdienste ist, dass wir gemeinsam singen und dadurch gemeinschaftlich Gott anbeten und Gott feiern und Gott lieben können. Das hat jetzt alles nichts mit der Einleitung von der Predigt zu tun, deshalb ist das jetzt ein harter Cut. Anfang 2023 gab es so eine Situation weltweit, die in den Nachrichten ganz schön für Trubel gesorgt hat. Und zwar hat das eine Land einen Spionageballon in das andere Land geschickt. Zumindest ist das die allgemein bekannte Nachrichtenlage, dass China so einen Ballon geschickt hat, um die USA, vielleicht auch Kanada auszuspionieren. Andere Leute sagen, naja, das ist halt irgendwie einfach so ein Wetterballon oder was auch immer. Fakt ist, dass in dieser Zeit auf einmal diese Frage aufgepoppt ist, wenn uns jemand anguckt oder wenn uns jemand beobachtet oder wenn uns jemand ansieht, finden wir das eigentlich toll? Finden wir das schön oder nicht? Und ich glaube, was zu der Zeit sehr präsent war, ist, dass sich beobachtet zu fühlen, das ist eigentlich gar nicht so schön. Vor allem dann, wenn man gar nicht beobachtet werden möchte. Auf der anderen Seite, gesehen zu werden, ist was total Schönes. Vor allem dann, wenn man oft das Gefühl hat, übersehen zu werden. Und es gibt Studien in der Neurobiologie und in der Psychologie und überhaupt, die besagen, dass gesehen werden von anderen Menschen eine der größten Motivationen ist, die uns irgendwie im Leben antreibt. Also soziale Akzeptanz ist eine der größten Motivationen. Und in diesen Studien wird dieser Begriff gesehen werden tatsächlich verwendet als Sinnbild für soziale Akzeptanz, für Anerkennung, für Wertschätzung dem Gegenüber, für Respekt. Und da geht es weniger um das physische Gesehenwerden. Aber ich liebe an der Stelle die deutsche Sprache, die dieses Sehen oder Ansehen sowohl für das neurobiologische, psychologische verwendet, als auch für das rein physische. Ich sehe dich an. Ich sehe dich an. Ich sehe dich. Und wenn mich jemand anschaut, dann werde ich sowohl physisch wahrgenommen als auch eben als Mensch akzeptiert und respektiert. Und wir Christen und Christinnen, wir glauben, dass es den Blick von einem Wesen gibt, der über alle Maßen wunderschön ist und deshalb besonders wertvoll. Und das ist der Blick Gottes. Der Blick von Gott selbst. Das merken wir zum Beispiel in dem Segenswunsch, der oft in Kirchen auch verwendet wird, der aaronitische Segen. Da heißt es, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, was ungefähr so viel bedeutet wie, ich wünsche dir und ich spreche dir zu, dass Gott nach dir sieht, dass Gott sich für dich interessiert, dass er dich versorgt, dass er ein Interesse an dir hat und dich akzeptiert als Gegenüber. Mit einem liebenden und fürsorglichen Blick und nicht mit so einem Spionageballon. Und das hat sich konzentriert in der Jahreslosung, die wir für dieses Jahr haben, in Genesis 16, 1. Mose 16. Ich habe es hier vorne schon gesehen. Ich habe es auch einfach mal mitgebracht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein Ausspruch einer Frau. Hagar heißt sie. Sie ist zu diesem Zeitpunkt schwanger. Sie hat als Sklavin gearbeitet und wurde von ihrer Herrin verachtet, weshalb sie weggerannt ist und gesagt hat, ich halte das nicht mehr aus, ich möchte jetzt weg. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist der Name, den Hagar diesem Gott gibt, aufgrund einer Begegnung mit ihm. Für sie ist Gott der sie sehende Gott. Und wir als Christengemeinschaft oder als evangelische oder der evangelischen Kirche auch irgendwie zugehörigen Gläubigen, wir haben gesagt, Mensch, das soll mal unser Jahresmotto sein. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wie viel ihr darüber schon mal gehört habt, über diesen Spruch. Wahrscheinlich so im Januar eine Menge. Und dann vielleicht nochmal in irgendwelchen Zeitschriften, Kalendern oder was auch immer, kam das nochmal vor im Laufe des Jahres. Ich erinnere euch daran. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und diese Jahreslosung ist halt eben, Joachim hat das so schön gesagt, es ist nicht die Jahresanfangslosung, sondern es ist die Jahreslosung. Das heißt, es zieht sich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember durch, dieses Motto. Und gleichzeitig zieht sich das aber auch von dem Moment an, wo es gesagt wurde, bis in alle Ewigkeit hindurch, dass Gott ein Gott ist, der die Menschen ansieht. Für Hagar bedeutet das, dass sich in ihrer verzweifelten Situation tatsächlich jemand um sie kümmert. Und das sogar zweimal. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Gott begegnet Hagar zweimal. Wir kennen die eine Story, in deren Kontext auch die Jahreslosung fällt, nämlich Hagar ist schwanger, es gibt einen Streit zwischen ihr und ihrer Herrin, der Frau Sarai. Sarai behandelt sie so übel, dass Hagar nur noch wegrennen möchte und verzweifelt ist, und Gott begegnet ihr und verheißt ihr eine bedeutende Nachkommenschaft. Und daraufhin erfolgt die Erkenntnis, dass Hagar einem Gott begegnet ist, der sie ansieht und der sie wertschätzt. Es gibt noch eine zweite Begegnung, ein paar Kapitel später, vielleicht kennt ihr die auch. Sie taucht auf in 1. Mose 21. Hagar ist nicht mehr schwanger, sondern hat mittlerweile einen Sohn. Wieder hat sie ein Problem mit ihrer Herrin. Diesmal heißt die Herrin nicht mehr Sarai, sondern Sarah. Und Sarah hat ein Problem mit Hagar und dem Sohn von Hagar. Und diesmal läuft Hagar nicht von sich aus davon, sondern wird von Abraham, dem großen Stammesvater, in die Wüste geschickt. Und der Abraham ist nicht nur der Stammesvater, sondern er ist gleichzeitig auch der Vater des Kindes von Hagar. Und er schickt sie einfach so in die Wüste. Und ich habe euch mal noch einen Bibeltext mitgebracht, der genau diese Situation beschreibt und dann auch erzählt, wie es dann weitergeht für Hagar und ihren Sohn. Und weil ich leider meine eigene Bibel zu Hause vergessen habe, schaue ich mit euch auf diese Leinwand. Ihr könnt gerne mitlesen. Falls es euch zu klein ist, dann macht die Augen zu und lasst es auf euch wirken, wie in einem Podcast, so nennt man das ja heutzutage, oder in einem Hörbuch, so nannte man das vor 15 Jahren, oder in der Stund, so nannte man das, glaube ich, vor 40 Jahren. Jedenfalls, am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte beides auf Hagars Schultern. Dann gab er ihr den Jungen und schickte sie fort. Sie zog los und irrte durch die Wüste bei Beersheba. Als der Wasserschlauch leer war, legte sie den Jungen unter einen Strauch. Sie ging etwa einen Bogenschuss weit weg, setzte sich hin und dachte, ich kann nicht mit ansehen, wie der Junge stirbt. Und so saß sie da und weinte laut. Als Gott das Weinen des Jungen hörte, rief ein Engel Gottes vom Himmel her zu Hagar: Hagar, was ist mit dir? Fürchte dich nicht, Gott hat das Weinen des Jungen gehört, der dort liegt. Steh auf, heb den Jungen hoch und halt ihn fest in deinen Händen, denn ich will ihn zum Stammvater eines großen Volkes machen. Da öffnete Gott ihr die Augen und sie sah einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. In diesem Kontext fällt jetzt nicht unbedingt der Satz, du bist ein Gott, der mich sieht. Aber ich bin ganz dolle davon überzeugt, dass in diesem Kontext der Satz eine praktische Anwendung findet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Spätestens ganz am Ende stellen wir fest, dass Gott der Hagar die Augen öffnet und sie schließlich einen Brunnen sieht, sich von dort Wasser nimmt. Und die Bibel erzählt nicht unbedingt, wie es weitergeht. Sie erzählt einfach nur, dass das Leben weitergeht. Sie ließen sich dort nieder und der Junge wurde groß und stark und ein Bogenschütze. Wir wissen nicht, was noch alles passiert ist. Es ist aber davon auszugehen, dass dieser Brunnen mit dem Wasser eine entscheidende Rolle dabei gespielt hat. Wenn wir uns diese Situation anschauen, dann stellen wir fest, dass Hagar in einer noch drastischeren Situation ist als vorher. Diesmal ist sie nicht selbst weggelaufen, sondern sie wurde weggeschickt. Diesmal trägt sie nicht einfach nur ein Leben in sich, sondern sie trägt es in ihren Armen. Diesmal ist sie so verzweifelt, dass sie bereit ist, diesen Sohn tatsächlich verdursten und verhungern zu lassen, weil sie einfach nicht mehr weiter weiß, weil sie keine Perspektive hat für ihren Sohn, keine sichere Zukunftssicht für sich selbst. Und deshalb überlässt sie ihren Sohn dem eigenen Schicksal und sie setzt sich ein bisschen weiter weg und sagt, ich kann mir das nicht mit angucken. Und ich glaube, in Hagar versammeln sich in diesem Moment sehr, sehr viele Kämpfe oder Struggles, die wir in der heutigen Zeit in sehr, sehr vielen Menschen auch erleben. Hagar ist verstoßen. Hagar ist gesellschaftlich nicht akzeptiert. Sie arbeitet hart, ohne tatsächlich Anerkennung dafür zu bekommen. Sie ist alleinerziehend. Sie wird missbraucht zur Erfüllung der Träume anderer Menschen. Sie ist verzweifelt aufgrund der Sorge um ihr Kind. Hagar ist eine Ausländerin in einem ihr völlig fremden Land. Sie ist auf der Flucht. Sie sieht keine Perspektive für ihr eigenes Leben und für das ihres Kindes. Und damit steht Hagar sinnbildlich für viele, viele, viele Menschen auf dieser Erde. Männer und vor allem auch Frauen und Kinder weltweit leben ohne Perspektive. Aus welchen Gründen auch immer. Ich habe vor ein paar Wochen in einer Gemeinde mal so ein paar Zahlen genannt, wie viele Menschen eigentlich Hunger haben und wie viele Menschen keinen sicheren Zugang zu Wasser haben und so weiter. Und das sind alles Gründe, die dafür sorgen, dass Menschen sagen, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich noch weiterleben soll. Jashoda ist auch so ein Mensch. Genauer genommen eine Frau aus Indien. Das selber ist nicht Jashoda. Das ist ein Symbolbild aus dem gleichen Projekt unseres gleichen Partners in dem gleichen Land in Indien. Dieses Bild steht sinnbildlich für eine ganze Reihe von Frauen in Indien. Und Frau sein in Indien ist was völlig anderes als Frau sein hier in Deutschland. Frauen werden in Indien diskriminiert, sie werden nicht unterstützt, sie sind teilweise vogelfrei für Männer, die ihre Sexualität nicht im Griff haben. Und das ist offiziell gesetzlich, versucht man das so ein bisschen zu ändern. Ich habe jetzt vorgestern gelesen, dass im Parlament bald eine Frauenquote eingeführt werden soll. Die Realität ist jedoch, dass traditionell und kulturell bedingt dieses Kastensystem, was offiziell abgeschafft worden ist von irgendwem, faktisch immer noch da ist. Und in diesem Kastensystem sind Frauen irgendwo hier unten. Jashoda ist eine Frau. Jashoda ist genauer genommen eine Mutter von zwei Kindern, wobei das eine Kind gestorben ist, weil es nicht rechtzeitig Zugang zu Versorgung und Medizin bekommen hat. Und als wir Jashoda kennengelernt haben, konnte sie weder lesen noch schreiben. Sie war Analphabetin, weshalb sie wenig Spielraum in ihrem Leben sah, und sie konnte auch nicht arbeiten, um für ihre Familie etwas zum Essen zu besorgen. Ihr Mann hat ein recht geringes Einkommen gehabt und es hat eigentlich nicht gereicht für sie als Familie, aber sie konnte nichts tun. Sie musste mit dem haushalten, was da war. Und deshalb hat Jashoda alles versucht zu unternehmen, dass die übrig gebliebene Tochter tatsächlich eine Ausbildung machen kann, damit ihre Tochter bloß nicht das gleiche Schicksal ereilt wie Jashoda selbst. Nämlich eine Frau zu sein in einem System, was Frauen konsequent unterdrückt und niedermacht. Und während sie das so versucht hat, ihrer Tochter etwas Besseres zu ermöglichen als sich selbst, muss sie aber auch immer wieder die Erfahrung machen, dass in diesem System ist das gar nicht so richtig möglich. Sie stößt immer wieder auf die Einschränkungen in ihrer Heimat. Und deshalb war eine andere Lebensrealität als ihre eigene für ihre Tochter fast gar nicht denkbar oder realistisch. Das ist das Problem. Wir von Gain haben in Indien eine Partnerorganisation, die dort für Frauen Nähkurse und Computerkurse anbietet, damit Frauen ein eigenes Einkommen erwirtschaften können, damit es der Familie insgesamt besser geht oder damit überhaupt mal ein Einkommen da ist. Und wir haben irgendwann tatsächlich Jashoda kennengelernt in unserer Partnerorganisation und sie konnte dort eine Ausbildung zur Näherin machen und mittlerweile hat sie auch ein kleines Einkommen, mit dem sie ihre Familie unterstützen kann und sie träumt davon, eines Tages einen kleinen Laden aufzumachen, wo sie dann in ihrer Nachbarschaft Kleidung verkaufen kann, die sie selbst genäht hat. Und das ist auch total super, dass das so ist und ich glaube, dass das sehr wichtig ist für Jashoda. Was aber auch mindestens genauso wichtig ist, ist, dass sie in unserem Partnerprojekt vor Ort in Indien auf Menschen gestoßen ist, die sie angesehen haben. Es sind Menschen, die sie wahrgenommen haben als Frau und als vom Leben angestrengte Frau. Es sind Menschen, die sie wahrgenommen haben und wertgeschätzt haben. Sie hat dort Beratung bekommen, Zuspruch, sie hat auch Gebet und Unterstützung bekommen. Etwas, was ihr jahrelang gefehlt hat. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen halfen ihr, schmerzhafte Erfahrungen der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Und ich würde es aus christlicher Perspektive sagen, sie hat dort eine Atmosphäre erlebt von Liebe, von Frieden, von Freude, von Gerechtigkeit, von Barmherzigkeit, von Anerkennung und Wertschätzung. Etwas, was wir heutzutage auch mit Gottes Reich gleichsetzen würden. Und ich würde sagen, Yashoda konnte auch sagen, du bist ein Gott, der mich sieht. Sie hat es selber wortwörtlich nicht so gesagt, aber sie ist super, super dankbar für diese Möglichkeit, die sie dort hatte. Und so wie es auch bei Hagar geschah, nahm das Leben von Yashoda eine 180-Grad-Wendung. Aus dieser Perspektivlosigkeit heraus hin in ein Leben, was tatsächlich eine Perspektive besitzt, sowohl für sie selbst als auch für ihre Tochter und am Ende dann auch für die gesamte Familie. Gott begegnet ihr, Gott begegnet Hagar, spricht ihr Mut zu, wodurch Hagar nicht einfach nur neue Kraft schöpft und neuen Mut hat, sondern in dieser Begegnung zeigt Gott ihr auch einen Brunnen, an dem sie Wasser bekommen kann. Wir erfahren nicht, wie genau es da weitergeht, aber es ist die Begegnung mit Gott und das Wasser im Brunnen, das Hagar und ihren Sohn weiterleben lässt. Und bei Yashoda in Indien ist es die Begegnung mit unserem Partnerprojekt, ich möchte das nicht mit Gott gleichsetzen, aber die, was sie dort erlebt und letztendlich auch die Möglichkeit, diesen Nährkurs zu machen, ist etwas, was ihrem Leben eine entscheidende Wendung brachte, weshalb sie nun eine gesicherte Zukunft hat. Sowohl Hagar als auch Yashoda haben erlebt, dass sie gesehen werden. Was bei Hagar als biblisches Prinzip beschrieben wird und was wir dann für uns heutzutage auch adaptieren, ist etwas, was wir bei Gain auf vielfältige Art und Weise praktisch umsetzen und selbst auch immer wieder erleben. Und es ist am Ende ein bisschen egal, ob es tatsächlich ein direktes Reden und eine direkte Versorgung von Gott ist oder ob es einfach eine Atmosphäre, die geprägt ist von Liebe und von Freude, von Annahme und Gerechtigkeit und Frieden, gepaart mit konkreten Schritten zur Sicherung. Beides drückt aus, Gott will, dass es uns Menschen gut geht. Gott will, dass wir Menschen eine Zukunft haben. Gott will uns als sein Gegenüber haben, mit dem er diese Welt so gestalten kann, wie er sich das gedacht hat im Ursprung. Und aus diesem Grund ist auch jeder Mensch geschaffen in seinem Ebenbild. Und aus diesem Grund, weil jeder Mensch in Gottes Ebenbild geschaffen ist, ist jeder Mensch ausgestattet mit Würde. Und diese Würde zu achten und einander menschlich und fürsorglich zu begegnen, ist ein wesentlicher Kern des Einandersehens und des Gesehenwerdens. Wir Christinnen und Christen, wir folgen einem Gott und Mensch zugleich, der genau das aufs Tiefste vorgelebt hat. Jesus Christus selbst hat die Würde jedes Menschen nicht angetastet, sondern sie gesehen. Er hat den blinden Mann auf der Straße gehört, der seinen Namen gerufen hat. Er hat ihn gehört, obwohl alle anderen eigentlich an ihm vorbeigehen. Er hat die Frau mit den inneren Blutungen angeschaut, mit ihr geredet, obwohl das damals völlig ab der Norm war. Er hat den von allen anderen verachteten Zolleinnehmer Zachäus im Baum entdeckt und gesagt, ich muss heute zu dir kommen und mit dir gemeinsam essen. Und ich glaube, was wir oft vergessen in dem Kontext der Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, was wir da oft vergessen, ist, dass sich der Blick von Jesus Christus zunächst dorthin richtet, wo Menschen ausgeschlossen sind. Er richtet sich zunächst auf diejenigen, die nicht wahrgenommen werden, die ausgestoßen sind, weil sie krank sind oder kein Zuhause haben oder hungrig sind oder auf der Flucht oder das falsche Geschlecht, weil sie zu klein sind oder unsere Sprache nicht können oder unsere Regeln nicht befolgen, sich einsam fühlen, mit ihrem Leben völlig überfordert sind, keine Bildung haben, was auch immer. Jesus schaut genau diese Menschen an. Und wir müssen uns das klar machen, dass im Kontext von der Jahreslosung, und wir nehmen diesen Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, als Fundament unseres Gottesbildes. Diesen Satz sagt Gott primär nicht zu Abraham und auch nicht zu Sarah, sondern zu deren Sklavin, zu Hagar. Eine Frau, die am Rande der Gesellschaft steht. Ich persönlich bin sehr davon überzeugt, Jesus Christus nachzufolgen bedeutet, die Welt mit seinen Augen zu sehen. Und das bedeutet eben, den Blick weg von mir zu nehmen, hin zu den Menschen, die verzweifelt sind, hin zu den Menschen, auf die sonst niemand achtet. Psalm 34 spricht davon, dass Gott genau den Menschen nahe ist, die verzweifelt sind und denen Menschen nahe ist, die ohne Hoffnung sind. Und das ist ein ganz großer Grund, warum ich auch bei Gain arbeite. Ich glaube, Gott lebt in mir. Jesus lebt in mir. Und ich möchte durch mein Leben dazu beitragen, dass andere Menschen sagen können, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Das ist der gleiche Gott, der sich Hagar zugewendet hat. Das ist der gleiche Gott, der sich allen anderen Menschen in der Bibel zugewendet hat, der sich durch Jesus Christus der Menschheit zugewendet hat, der sich mir zugewendet hat, der sich euch zugewendet hat. Es ist der gleiche Gott, der sich auch dem Menschen zuwendet, die sonst niemand anschaut. Und ich träume davon, dass noch viel mehr Menschen genau das erleben können. Dass Gott ein Gott ist, der sie ansieht. Auch deshalb bin ich heute hier. Ich bin heute hier, um euch einzuladen, mit mir gemeinsam bzw. mit Gain gemeinsam unterwegs zu sein und diese Zuwendung Gottes zu den Menschen praktisch erfahrbar machen, damit noch mehr Menschen sehen können, dass Gott ein Gott ist, der sie sieht. Wie genau Gain das macht, hat euch vielleicht Matthias auch schon mal erzählt. Ich werde es später auch noch machen. Fürs Erste sage ich Amen und euch zu, Gott ist ein Gott, der euch sieht.